Deutschlandfunk. Der Tag.
Was soll der Mist? Warum bietet ihr der AfD Raum für ihre Hetze? So wurden wir hier im Deutschlandfunk am Montag auf Twitter angegangen. Anlass unsere Diskussionssendung Kontrovers zum Mordfall Lübcke, zu der auch Georg Pasterski eingeladen war, der stellvertretende Parteichef der AfD. Noch viel mehr Prügel hat danach in der ARD Frank Plassberg bezogen, weil in seiner Hart-aber-fair-Runde auch der AfD-Politiker Uwe Junge saß. Auch da vielfache Empörung über die Einladung und über den Moderator der Runde, das finale Urteil journalistischer Offenbarungseid. Da ist sie also wieder die Frage, wie gehen wir als Journalisten in der öffentlichen Debatte mit der AfD um, einer rechten Sammlungsbewegung, mit immer noch unklaren Grenzen zum Rechtsextremismus, beschäftigt uns hier im Deutschlandfunk zu Recht und auch ständig. Und deshalb spreche ich darüber gleich mit meinem Chef Christoph Heinemann. Vorher aber will ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern noch über den überraschenden Personalvorschlag für die Spitzenjobs in der Europäischen Union reden, vor allem also über die Nominierung von Ursula von der Leyen für den Job als Kommissionspräsidentin. Was verrät der Personalpoker, was offenbart das Ergebnis eigentlich über den inneren Zustand der Europäischen Union? Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Wie aus dem Hut gezaubert kam der Vorschlag der europäischen Staats- und Regierungschefs. Nach endlosen Verhandlungen soll also Ursula von der Leyen nach Brüssel wechseln und an die Spitze der EU-Kommission. Verrat rufen heute vor allem Sozialdemokraten, etwa die Europaabgeordnete Birgit Sippel.
Wir sind in den Wahlkampf eingetreten mit dem Prinzip, die europäischen Parteien benennen die Kandidaten, die sie für geeignet halten, die Kommission an der Spitze zu leiten. Und genau mit der Prämisse sind die Menschen auch wählen gegangen. Und wir hatten dieses Mal eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Und jetzt gilt das alles nicht mehr. Wir gehen zurück ins Hinterzimmer, schlagen Personen vor, die vorher überhaupt nicht auf der Rolle standen, dass sie eventuell in die Kommission gehen könnten. Und das ist schon etwas, wo ich sage, da werden demokratische Zusagen auch an die Wähler nicht respektiert.
Geradezu ins Schwärmen über das Personalpaket gerät dagegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
Les critères de compétence, d'expérience, de parité et d'équilibre politique et géographique ont ainsi été remplis par le Conseil.
Also Kompetenz, Erfahrung, Parität der Geschlechter, die politischen und geografischen Belange berücksichtigt, alles drin also in diesem Paket, oder ist der Vorschlag des Rates tatsächlich ein Verrat an der europäischen Demokratie? In Brüssel hat Peter Kapern in den letzten Tagen viele Stunden dieser Verhandlungen, des Marathons und auch das überraschende Ergebnis, die Wende dann verfolgt. Grüß dich, Peter, hallo nach Brüssel.
Hallo Jasper.
Birgit Sippel haben wir gerade gehört, ist sie zu Recht empört? Kann man empört sein, dass tatsächlich keiner der Spitzenkandidaten am Ende zum Zuge gekommen ist?
Man kann empört sein, aber vor allem kann man dann empört sein, wenn man nicht dem Europaparlament angehört. Denn das Europaparlament hatte ja die Chance, so etwas wie ein Arbeitsprogramm für die nächste EU-Kommission auszuarbeiten und dann zu entscheiden, welcher der Spitzenkandidaten auf dem Posten des Kommissionschefs dann für die Umsetzung dieses Arbeitsprogramms sorgen soll. Das heißt also, die entscheidenden Fraktionen im Europaparlament hätten sich nur hinter einem der Spitzenkandidaten versammeln müssen, um dann beim Rat anzurufen und zu sagen, der oder diejenige soll es werden und kommt uns bloß gar nicht erst mit jemand anderem. Aber dazu waren die im Europaparlament nicht in der Lage. Und damit haben sie die Tür für das Hinterzimmergerangel, das wir da in den letzten Tagen erlebt haben, erst geöffnet. Sie hätten dem Rat von vornherein die Macht nehmen können, nach Gusto über den Kommissionschef zu entscheiden. Insofern finde ich, dass die Empörung der Abgeordneten Sippel von den deutschen Sozialdemokraten auch eine Komponente beinhaltet, die für die Galerie gedacht ist, aber einer wirklich ernsthaften Überprüfung nicht standhält.
Und du würdest auch sagen, das ist deine Einschätzung, das hätte funktioniert, hätte sich das Parlament unter diesen doch eher schwierigen Bedingungen nach der Wahl, Mehrheitsverhältnissen, hätten die sich aber trotzdem durchgerungen und auf einen Kandidaten, Weber oder Timmermans meinethalben, verständigt, dann wäre der Rat an dieser Entscheidung nicht vorbeigekommen?
Ja, natürlich nicht. Wie denn auch? Denn wie sollte denn der Rat dann an diesem Votum vorbeigehen und Herrn X oder Frau Y dem Parlament zur Wahl vorzuschlagen, mit der Aussicht, dass dieser Kandidat, dieser dann vom Rat ernannte Kandidat, definitiv durchfallen würde bei der Wahl. Denn ohne Zustimmung des Europaparlaments geht es ja nicht. So steht es in den EU-Verträgen. Das Europaparlament wählt den Kommissionspräsidenten auf Vorschlag des Rats. Und der Rat überlegt sich natürlich sehr gut, welcher Kandidat, den sie da vorschlagen, denn auch tatsächlich eine Chance hat, gewählt zu werden im Europaparlament. Ein einiges Europaparlament hätte die Richtung vorgeben können, hätte dem Rat sagen können, pass auf, jemand anderen als denjenigen, auf den wir uns hier verständigt haben, braucht ihr uns gar nicht vorzuschlagen. Das hat vor 5 Jahren übrigens auch schon mal funktioniert, auch wenn es da etwas leichter war, weil damals nur 2 Fraktionen, Sozialdemokraten und Christdemokraten, beteiligt waren. Diesmal waren 3, möglicherweise sogar 4 Fraktionen nötig gewesen, um dies durchzusetzen. Dazu konnte sich das Europaparlament aber nicht aufraffen.
Nun ist das Europaparlament demokratisch legitimiert. Demokratisch legitimiert ist ja aber auch der Rat. Beide Seiten sind aufeinander angewiesen in diesem sehr komplizierten Verfahren, das wieder lange gedauert hat. Aber da müssen ja auch viele Interessen abgewogen werden und unter einen Hut gebracht. Interessen der Parteien, Interessen von nördlichen Mitgliedstaaten und südlichen Mitgliedstaaten, von Mann, Frau, von Kleinen und von Großen. Das haben wir eben auch von Emmanuel Macron gehört, dass das in seinen Augen jedenfalls jetzt gelungen ist. Kann man vor diesem Hintergrund denn dem Rat wiederum den Vorwurf machen, das sei nun wirklich die Kungelei gewesen im Hinterzimmer, die wir eigentlich endlich überwinden wollten?
Es war Kungelei im Hinterzimmer, aber all diese Kriterien, die du gerade genannt hast, haben dabei natürlich eine Rolle gespielt. Das grundsätzliche Problem bei dieser Frage ist doch eine Machtfrage. Das Parlament und der Rat ringen darum, wer sozusagen den stärkeren Arm hat bei der Bestimmung des Spitzenpersonals in der Europäischen Union, das dann auch die Politik umsetzt. Das ist deshalb ein solch entscheidender Machtkampf, weil diese beiden Institutionen unterschiedlichen Sphären in der Europäischen Union angehören. Das Europaparlament ist die einzige direkt gewählte Institution in der Europäischen Union, hat also eine unmittelbare Legitimation. Und all diejenigen, die sagen, wir wollen mehr Gewicht legen auf diese Gemeinschaftsinstitutionen, die sui generis die Europäische Union vertreten, die sagen, dass dieses Spitzenkandidatenmodell dazu beiträgt. Der Rat hat eine indirekte Legitimation. Das sind natürlich auch demokratisch gewählte Politiker, aber sie sind nicht unmittelbar gewählt worden für ihre europapolitische Aufgabe oder Auffassung. Das macht einen Unterschied. Und die Verfahrensweisen im Rat, das hat sich doch in den letzten Jahrzehnten immer wieder erwiesen, sind derart, dass man nicht immer wirklich zu guten Entscheidungen bei der Personalauswahl kommt. Es läuft so, wie es auch diesmal wieder gelaufen ist. Da geht die eine Gruppe hin und schießt den stärksten Kandidaten der anderen Gruppe ab. Und die revanchiert sich damit, dass sie den stärksten Kandidaten der ersten Gruppe wieder abschießt. Und dann verfährt man mit dem zweiten Kandidaten dann auch so, sodass man dann beim dritten denkbaren Kandidaten landet. Und der ist nur in ganz seltenen Fällen ein wirklich starker Kandidat für einen Spitzenposten. Und so sind eben dann auch Politiker an die Spitze der EU-Kommission gekommen in der Vergangenheit, wie der portugiesische Ministerpräsident Barroso oder der Luxemburger Kommissionschef Jacques Santer, die der Europäischen Union einfach nicht gut getan haben. Und das wollte man durch dieses Spitzenkandidatenmodell ausschließen.
Das hat ja
jetzt ist es gescheitert.
Jetzt ist es gescheitert und das hat ja 2 Komponenten, was du gerade erzählt hast. Es hat zum einen die Komponente mehr Demokratie, mehr Transparenz. Wer das will, muss sich also jetzt auf Jahre gedulden. Das Spitzenkandidatenmodell ist jetzt erstmal vom Tisch.
Das ist erstmal zumindest extrem geschwächt. Angela Merkel hat gestern Abend einen interessanten Satz gesagt, wie ich fand. Sie hat gesagt, dass der Rat beschlossen hat, dass Donald Tusk gemeinsam mit Guy Verhofstadt, dem Ex-Fraktionschef der Liberalen, nach Möglichkeiten suchen soll, wie dieses Spitzenkandidatenmodell denn besser gemacht werden kann, damit es nicht wieder zu dieser Verharkung, dieser Verhärtung zwischen Parlament und Rat kommt. Und da hat sie 2 konkrete Vorschläge gemacht. Der eine lautete transnationale Listen, also Listen von Parteifamilien, die grenzüberschreitend gelten und an deren Spitze sollen dann Spitzenkandidaten stehen, sodass man diesen Spitzenkandidaten der europäischen Parteifamilien wirklich in jedem EU-Mitgliedsland wählen kann. Das war ja dieses Mal noch nicht so, weil Angela Merkel mit ihrer Parteienfamilie die Einführung von transnationalen Listen noch im letzten Jahr verhindert hat. Das sieht sie jetzt offenbar anders. Und ein zweiter Vorschlag war sogar eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten durch die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Na, das muss man sich mal vorstellen, was für ein machtvolles Mandat dieser Mann dann hätte, wenn er direkt gewählt werden würde. Das würde die Gewichte wirklich ganz entscheidend zugunsten der Gemeinschaftsinstitutionen in Brüssel verschieben.
Nun wissen wir alle, dass Angela Merkel dann bei der nächsten Runde sozusagen nicht mehr die Rolle spielt, die sie jetzt vielleicht noch gespielt hat. Würdest du trotzdem schätzen und vermuten, dass es in diese Richtung tatsächlich Bewegung geben wird? Oder halten jetzt, nachdem die Sache erstmal gelaufen ist, alle jetzt erstmal wieder die Füße still?
Also ich glaube, da halten jetzt alle erstmal die Füße still. Von dem Thema haben alle die Nase voll. Da kann niemand bei gewinnen, das hat sich gezeigt. Und in welcher Form dieses Thema dann möglicherweise 2 Jahre vor der nächsten Europawahl dann eine Wiederauferstehung feiert, das kann ich heute beim besten Willen nicht absehen.
Das Stichwort Demokratie war das eine, auf das ich nochmal zu sprechen kommen wollte. Das andere ist das Stichwort Kompetenz, das du angesprochen hast. Den Effekt nämlich, dass am Ende immer so lange die Spitzenleute aus dem Rennen genommen werden, bis zum Schluss dann eher die Schwächeren übrig bleiben. Kann man das für dieses Personaltableau, für dieses Paket auch sagen mit Ursula von der Leyen sozusagen als EU-Kommissionspräsidentin als mögliche?
Ach, weißt du, Jasper, ich bin immer ganz zögerlich, wenn ich gebeten werde, sowas wie Schiedsrichter oder Notenrichter wie beim Turnen oder beim Eiskunstlaufen für Politiker zu sein. Denn die Wahrheit ist doch, ich bin gar nicht so furchtbar nah dran, als dass ich mir dieses Urteil über Politiker erlauben würde, denen ich nicht wirklich schon seit langer, langer Zeit bei der Arbeit zuschaue. Ich finde das immer sehr mutig, wenn Leute da aus der Hüfte schießen und sagen, der oder die kann das doch gar nicht, hat gar nicht das Format seines oder ihres Vorgängers. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass genau dies auch gesagt worden ist, als beispielsweise Helmut Kohl Nachfolger von Helmut Schmidt wurde oder als Angela Merkel Nachfolgerin von Gerhard Schröder wurde. Da hieß es auch, diese Frau wird niemals das Format haben, dieses Amt auszufüllen. Naja, heute sind wir viele Jahre später und auch eine ganze Menge klüger. Ich bin nicht sicher, wie dieses Paket zu bewerten ist. Aber dass Josep Borrell, na sagen wir mal, nicht zu den gewichtigsten Außenministern auf diesem Globus zählt, ich glaube, das kann man festhalten. Dass Charles Michel gerade krachend eine Wahl in Belgien verloren hat, das kann man auch festhalten. Und dass es heute in den Zeitungen lange Artikel darüber gibt, was Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin nicht geschafft hat, auch das kann man ja mal festhalten. Also, ich bin nicht sicher, ob das wirklich die Creme de la Creme ist. Aber jetzt ist die Situation so, dass man ihnen die Chance geben muss, zu zeigen, wie gut sie das Handwerk beherrschen und wie gut sie ihre neue Aufgabe in den Griff bekommen.
Das gilt also für den Außenbeauftragten, den mutmaßlich nächsten und den künftigen EU-Ratspräsidenten und natürlich auch für Ursula von der Leyen. Wenn sie denn an der Kommissionsspitze ankommen wird. Wie ist da deine Einschätzung? Ist das gesetzt? Ist das sicher, dass sie am Ende vom Parlament gewählt wird?
Also wenn die deutsche SPD ausschließlich zuständig wäre, die nächste Kommissionschefin zu wählen, dann hätte Ursula von der Leyen keine Chance. Die haben sich definitiv festgelegt. Aber die SPD stellt im Europaparlament 16 Abgeordnete, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Hinterkopf habe. 16 von 751. Wie groß die Gestaltungsmacht dieser kleinen Gruppe da ist, muss man mal abwarten. Mir ist aufgefallen, dass Manfred Weber in der EVP dafür geworben hat, jetzt Ursula von der Leyen zu unterstützen, dass sich die Kritik von den Liberalen, die ja sowieso nicht so viel vom Spitzenkandidatenmodell gehalten haben, in diesem Wahlkampf in Grenzen hält. Und dass die neue Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament, die Spanierin Irache Garcia Perez, zwar das Verfahren und das Ergebnis des Gipfels kritisiert hat, dass sie aber mitnichten gesagt hat, meine Fraktion wird Ursula von der Leyen nicht zustimmen. Insofern glaube ich, wenn Ursula von der Leyen, und damit hat sie heute schon begonnen, Überzeugungsarbeit leistet im Europaparlament, in Aussicht stellt, was sie wirklich zu tun gedenkt, dann hat sie eine gute Chance, am Ende des Tages doch gewählt zu werden.
Es gibt eine Verbindung zwischen rechtem Terror und der AfD. Das ist der Vorwurf, seit klar ist, dass Walter Lübcke Opfer eines politischen Attentats wurde. Wie Frank Plassberg haben wir deshalb auch hier im Deutschlandfunk die politische Rolle der AfD im Umfeld des Rechtsextremismus zum Thema gemacht. Hart aber fair hat das im Titel eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, aus Worten werden Schüsse. Das war natürlich auch Thema in unserer Sendung, kontrovers am Montag. Viele hat aber empört und sind empört, dass wir dazu auch einen Politiker der AfD eingeladen haben. Christoph Heinemann leitet hier im Deutschlandfunk die Abteilung Aktuelles, ist also mein Chef. Chef Christoph, schön, dass du ins Studio gekommen bist. Hallo.
Schön, dass ich das Studio gefunden habe. Hallo.
Christoph, ich will noch mal den Tweet vorlesen, den ich schon erwähnt habe. Also @DLF, @kontrovers. Was soll der Mist? Warum bietet ihr der AfD Raum für ihre Hetze? Was antwortest du?
Also erstmal das Wort Mist finde ich Mist, wenn wir damit schon mal anfangen können. Warum muss man das so ausdrücken und sozusagen jetzt da noch einen groben Keil auf einen groben Klotz zu setzen? Also geschenkt jetzt erstmal. Man kann das auch anders ausdrücken. Warum machen wir das? Erstens nicht, um Leuten ein Forum zu bieten, sondern natürlich, wir sagen, sie sind gewählt, sie sind Volksvertreter, also haben wir auch die Verpflichtung, wie ich sogar finde, diese Leute zu uns in die Sendungen hineinzuholen und mit ihnen zu sprechen. Nicht, um ihnen ein Forum zu geben. Forum höre ich immer wieder, ihr gebt denen eine Bühne, auf der sie sich selbst darstellen können. Darum geht es überhaupt nicht. Das klingt so nach Deklamieren und nach einem Text herunter zu deklamieren oder eben vorzutragen. Darum geht es gar nicht. Bei uns werden die Kolleginnen oder die Interviewpartner hart befragt. Und genauso ist es am Montag gelaufen in der Sendung, die Sandra Schulz moderiert hat. Wie ich finde, hat sie das hervorragend gemacht. Und wir haben die Verpflichtung, das abzubilden, was im Deutschen Bundestag vor sich geht. Und dazu gehört ganz klar auch die AfD.
Weil sie eben demokratisch gewählt ist, Teil damit der öffentlichen Debatte, größte Oppositionspartei im Bundestag. Und vielleicht ist das ja auch ein Argument, frage ich dich, denn gerade die AfD sieht sich ja nach diesem Mord an Lübcke und nachdem wir wissen, welchen Hintergrund dieser Mord hat, den Vorwürfen ausgesetzt. Es gibt Tweets, die die AfD nicht gelöscht hat. Es gibt sozusagen Vorwürfe auf der Basis von Fakten. Also wo wären wir, wo würden wir stehen, wenn wir dann die, um die es geht, über die diskutiert wird, denen Vorwürfe gemacht werden, wenn wir die ausgerechnet nicht einladen würden, sondern über diese schweren Vorwürfe dann ohne die AfD reden würden?
Hielte ich für falsch. Man muss sie im Gegenteil konfrontieren, genau mit dem, was du angesprochen hast, mit den Tweets, mit den auch Äußerungen aus der Partei. Ich möchte ein Beispiel nennen. Björn Höcke hat ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, die Zeit des Redens sei vorbei. Wir müssen, so sagte er, manchmal auch tatsächlich zeigen, dass wir es ernst meinen. So, und genau diese Frage habe ich am vergangenen Freitag war das, am 28. Armin Paul Hampel gestellt, hat Stefan E., der mutmaßliche Mörder des Regierungspräsidenten, da Herrn Höcke vielleicht beim Wort genommen. Und ich finde, genau das müssen wir machen. Wir müssen ihnen diese Fragen stellen und nicht, indem wir sie ausgrenzen, neue Märtyrer schaffen. Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie das war, als die Linke, damals noch PDS, in den Deutschen Bundestag einzog. Da haben wir auch überlegt, kann man mit denen reden? Und ich will nicht sagen, dass wir alles falsch gemacht haben, aber wir haben einiges falsch gemacht damals. Wir haben nicht gesagt, nein, das sind also alles Parteigänge der SED, die darf man nicht ernst nehmen. Das sind Leute, die für Mauer und Schießbefehl verantwortlich sind, was in Teilen tatsächlich gab es ja Verbindungen dahin, das war gar nicht so falsch. Aber in dem Augenblick, in dem sie gewählt waren, in dem sie Volksvertreterinnen und Volksvertreter waren, dem Bundestagsangehörten, war es, und das haben wir dann relativ schnell festgestellt, viel besser, einfach mit ihnen zu sprechen und sie darauf anzusprechen und einfach zu hören, was sie zu sagen haben. So, und ich bin immer noch alt genug, und jetzt bin ich schon ziemlich alt, um mich daran zu erinnern, an eine Szene von vor ungefähr 20, 25 Jahren. Da habe ich nämlich ein Interview mit Jean-Marie Le Pen geführt, dem damals noch völlig unumstrittenen Chef des Front National, einer wirklich knallhart rechten Partei in Frankreich. Damals, wir hatten damals um 9.30 Uhr immer noch eine große Runde, in der sehr, sehr ausführlich über die Sendung diskutiert wurde, und es flogen die Fetzen. Also ich bin selten so lang gemacht worden wie nach diesem Interview mit Jean-Marie Le Pen. Und dann haute irgendwann einer auf den Tisch, ein Kollege, der nun über jeden Zweifel einer Sympathie mit dieser Partei erhaben war, ein Kollege, der leider viel zu früh verstorben ist, haut er auf den Tisch und sagt, sag mal, spinnt ihr eigentlich alle? Natürlich reden wir mit diesen Leuten, die sind gewählt, wir müssen sie nur hart befragen und das ist unsere Marschrichtung. Und ich finde, diese beiden Beispiele zeigen oder geben mir so ein bisschen Anhaltspunkte auch für den Umgang mit der AfD. Ja, sie befragen, aber ich finde den Sendungstitel ganz schön, hart, aber fair.
Es geht also um eine faire Debatte auch unsererseits und Fairness heißt in diesem Punkt, wir müssen sie zur Rede stellen, wie wir jeden anderen Politiker, wie wir jede andere Politikerin zur Rede stellen und versuchen auf die wunden Punkte, auf die Widersprüchlichkeiten und andere Dinge in dieser Art eben darauf zu zielen.
Zur Rede stellen ist richtig und wie du zu Recht gesagt hast, wie alle anderen auch. Es kann hier keine Lex AfD geben. Natürlich, wir müssen uns ehrlich machen, am Anfang saßen wir da etwas ratlos, als diese riesengroße Fraktion in den Bundestag einzog. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie gehen wir damit um? Und ich erinnere mich an eigene Interviews, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, musst du jetzt besonders hart fragen oder musst du hier, geht es um einen Kampf, muss man sich durchsetzen, muss man gewinnen? Ein Interview, vollkommen falscher Ansatz. Wir müssen sie so befragen wie alle anderen auch. Und es gibt im Programm der AfD, wie übrigens auch im Programm vieler anderen Parteien, so viele Widersprüchlichkeiten oder sagen wir mal diskussionsfähige Punkte, dass wir auf der inhaltlichen Seite, glaube ich, sehr viel Material haben, um ein Interview zu führen, wo wir auch Schwachstellen offenlegen können.
Aber ist das so, Christoph, ich will nochmal nachfragen, ist das so, dass AfD-Gesprächspartner, dass AfD-Interviewpartnerinnen genau so sind und nicht eindeutig anders wie andere? Ich erinnere nur daran, dass die AfD ausdrücklich ein Strategiepapier vor der Bundestagswahl verfasst hat, wo sie sagen, wir wollen bewusst provozieren, wir wollen bewusst Grenzen überschreiten. Das wird uns nützen. Ich erinnere daran, dass AfD-Politiker uns als Vertreter der Medien öfter, viel öfter als andere, der Lüge bezichtigen, sagen, wir würden die Tatsachen verdrehen und verleugnen. Sind AfD-Politiker Gesprächspartner wie alle anderen auch?
Die Kultur der Provokation beherrschen, glaube ich, alle Politikerinnen und Politiker in Abstufungen, ja. Unsere Aufgabe ist es, das bloßzulegen. Es geht nicht darum, das zu verschweigen und zu sagen, deshalb, weil wir jetzt einen Grund Glauben gefunden zu haben, klammern wir sie aus unseren Gesprächen, reden nicht mit ihnen drüber. Nein, im Gegenteil. Wir müssen genau das immer bloßlegen. Und das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte jetzt vor einem Monat, Ende Mai, ein Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Da ging es um die Al-Quds-Märsche in Berlin. Wir haben gesagt, okay, wir akzeptieren dieses, sie hatte sich angeboten zu einem Interview, wir haben das akzeptiert, haben aber gesagt, wir reden über den Antisemitismus insgesamt, also auch den Antisemitismus aus der AfD. Und das Interview haben wir dann genauso geführt und der erste Teil, da hat sie diese Al-Quds-Märsche kritisieren können und im zweiten Teil haben wir sie mit der AfD eben auch konfrontiert, mit Äußerungen von Höcke, mit den Ehrerbietungen Gaulands gegenüber der deutschen Wehrmacht, die ja nun auch hoch umstritten waren, mit anderen Äußerungen aus der Partei. Das hat ihr dann offenbar weniger geschmeckt. Also das wurde dann ein etwas konfrontatives Gespräch. Ja, aber das gehört eben dazu. Und an dem Punkt haben wir unseren Hörerinnen und Hörern klargemacht, dieser Teil, dieser Antisemitismus gehört dann eben auch zum Thema dazu und da stellen wir sie dann.
Ich will noch gerne auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen und am liebsten möchte ich das machen in Form einer Mail, die an die Kollegin Sandra Schulz gegangen ist nach dieser Kontroverssendung. Da kommt ein Hörer zu dem Schluss, es ist völlig, im Ergebnis völlig sinnlos, insbesondere zu diesem Thema mit einem expliziten Schwerpunkt Hass und Terror von rechts, ausgerechnet einen AfD-Vertreter einzuladen. Es hat keinen Zweck, mit den Brandstiftern über den Einbau von Rauchmeldern zu sprechen und über solche Themen, über Rassismus, Antisemitismus, Terror von rechts eben ausgerechnet mit denen zu sprechen, deren politischer Markenkern eben Hass, Rassismus, Antisemitismus und Terror von rechts ist. Ersparen Sie uns Hörern bitte solche Diskussionsrunden. So, meine Frage ist, liegt hier möglicherweise auch ein Missverständnis darüber vor oder eine falsche Erwartung an das, was wir als Agenten der öffentlichen Debatte, sage ich jetzt mal, überhaupt leisten können? Also treten wir an, um Politiker zu entlarven, um sie umzustimmen, um zu dem Ergebnis zu kommen, okay, sie müssen von ihrer Überzeugung lassen und müssen sich einer anderen Überzeugung anschließen. Also kann das, sollte das, ist das Ziel in unseren immer kontroversen, immer möglichst hart in der Sache geführten Interviews?
Wir sind keine Erziehungs- und keine Besserungsanstalt, das schon mal vorweg. Und wenn ich den Duktus dessen aufnehmen sollte, was du gerade genannt hast, dann würde ich sagen, das vorgeblich Sinnlose hörbar zu machen, das ist der Sinn der Übung. Genau darum geht es, einfach sie anzubinden und dann mit guten Argumenten zu befragen, das auch durchaus hart zu tun, aber dann eben hörbar machen, wie sie auf diese Fragestellung dann antworten und wie sie sich auch winden. Oft habe ich jetzt in dem Gespräch mit Armin Paul Hampel erlebt, der eigentlich auf fast keine Frage geantwortet hat, sondern immer nur die Position von Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschoben hat, also quasi keine konkrete Antwort gegeben hat. Aber das kriegt ja jede Hörerin und jeder Hörer mit. Da weicht jemand aus, er kann eben nicht richtig antworten. Und das haben wir in mehreren Sendungen erlebt, übrigens nicht nur mit AfD-Politikerinnen und Politikern, sondern da gibt es auch durchaus andere Kandidatinnen und Kandidaten.
Gibt es irgendwo eine Grenze? Es gibt ja die These, dass man mit bestimmten Politikerinnen und Politikern gar nicht reden kann, weil die gar nicht an einer vernünftigen politischen Debatte interessiert sind, gar nicht am Austausch der Argumente, sondern nur Ideologie präsentieren wollen. Und dass das eben sehr gefährlich sein kann.
Also bei Messermännern und Kopftuchmädchen wäre für mich eine Grenze erreicht in einem Gespräch. Das, finde ich, sollten wir nicht durchgehen lassen. Und dann kann man auch einmal sagen, so, hier endet die Bemühung und das war jetzt der Versuch eines Interviews. Also wenn zu Hass oder zu vielleicht sogar mehr noch, ich habe das Höcke-Zitat eben gebracht, aufgerufen würde, dann finde ich, haben wir auch die Aufgabe zu sagen, so, Schluss bis hier und nicht weiter.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 3. Juli 2019. Ich bin Jasper Barenberg. Gerne bis morgen und tschüss.